Die Nachrichten von SRF um 9 mit Patrick Walter. Und wir beginnen in Frankreich. Die Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen darf seit gestern nicht mehr für politische Ämter kandidieren, nach einer Verurteilung wegen Veruntreuung. Die vom Gericht per sofort verhängte Unwählbarkeit wird ein Fall für die nächste Instanz. Beim zuständigen Gericht sind bereits Berufungsanträge eingegangen. Ein Entscheid dazu sollte bis im Sommer des nächsten Jahres möglich sein, teilt das Berufungsgericht mit. Das Urteil würde damit noch vor der nächsten Präsidentschaftswahl fallen, die voraussichtlich Anfang 2027 stattfindet. Le Pen und weitere Mitglieder ihrer Rechtsaußenpartei Rassemblement National wurden gestern wegen der Veruntreuung von EU-Geldern in Millionenhöhe verurteilt. In der Nacht hat das chinesische Militär eine Übung rund um die Insel Taiwan gestartet. Nun haben die USA ihre Unterstützung für Taiwan bekräftigt. Das Weiße Haus teilte mit, man widersetze sich jedem einseitigen Versuch, den Status quo von Taiwan durch Gewalt oder Zwang zu ändern. China hatte erklärt, die Übung sei eine Warnung an die Kräfte einer taiwanesischen Unabhängigkeit. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil seines Staatsgebietes. Weiter mit zwei Wirtschaftsmeldungen. Die Schweizer Grossbank UBS will in Italien 180 Arbeitsplätze abbauen. Das entspricht rund jeder dritten Stelle dort. Eine Sprecherin bestätigte der italienischen Nachrichtenagentur ANSA entsprechende Angaben der Gewerkschaften. Die Grossbank hat nach der Übernahme der Credit Suisse ein Sparprogramm auf den Weg gebracht. Gibt es in einem Kanton einen Mindestlohn, dann soll dieser nicht in jedem Fall gelten. Das möchte die Wirtschaftskommission des Nationalrats. Nach ihrem Willen soll eine Firma weniger zahlen dürfen als den kantonalen Mindestlohn. Und zwar dann, wenn ein allgemeinverbindlicher Gesamtarbeitsvertrag einen tieferen Lohn vorsieht. Im Fürstentum Liechtenstein dürfte es schon bald keinen Radiosender mehr geben. Radio Liechtenstein stellt in den nächsten Monaten wohl den Betrieb ein. Das teilt die Regierung des Fürstentums mit. Hintergrund ist eine Volksabstimmung im letzten Herbst. Dabei hatte sich eine Mehrheit der Stimmbevölkerung dafür ausgesprochen, dass der einzig öffentlich-rechtliche Sender kein Geld vom Staat mehr erhalten soll, und zwar per Ende 2025. Nun schreibt die Regierung von Liechtenstein, ein konkretes Übernahmeangebot von privaten Investoren gebe es zurzeit nicht und eine andere Lösung zeichne sich nicht ab. Der Radiosender sehe sich daher gezwungen, den Betrieb einzustellen im Verlauf des ersten Halbjahres 2025. Das Wetter von morgen. Im Norden wird es ziemlich sonnig, dazu weht mäßige Brise. Im Süden wird es wechselnd bewölkt. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Mario Sturni.
SRF Sport.
Mit dem Beat Sprecher am Mikrofon. Und zwar laufen die Playoff-Halbfinals im Schweizer Eishockey, wo wir jetzt gerne drauf schauen. Da sind die zweiten Spiele von diesen Serien am Laufen. Es sind intensive Matches, aber es hat noch nicht so üppig viel Goal gegeben. Ist bis jetzt goaltechnisch immerhin noch nicht so wild gewesen. Immerhin hätte man mit dem Spiel davor gegen ZSC Lions. Es ist doch schon ein bisschen laut geworden, ab und zu bei dir in der Halle. Wer führt?
Zweimal ist es schon sehr laut geworden, weil der HC Davos, der führt mittlerweile mit 2-0. In der 18. Minute ist der Sadina erfolgreich gewesen. Überzahl, eine wunderbare Kombination mit dem Nussbaumer zusammen. Und dann hat er abgeschlossen. Der Rubetz im Goal vom ZSC keine Chance gehabt. Vorher, gerade in der 23. Minute, ein Riesenbock vom Derek Grant, dem Stürmer vom ZSC. Als hinterster Mann spielt er Julian Barre auf Kelle. Und der hat dann nachher aus 5-6 Metern keine Problem gehabt, den Böck Rubetz vorbeizuschieben. Ja, der ZSC hat auch Chancen gehabt, aber hat aus diesen Chancen keinen Goal gemacht. Es war lang sehr ausgeglichen gewesen. Aber jetzt ist der HCD mit so einer Länge vor in der 25. Minute 2-0 für den HCD.
Also zweimal akustische Eruption im Landwassertal. Gehen wir zum Adi Wicki. Bei dir ist es sicher im vollen Stadion zwischen Freiburg und Lausanne auch schon laut geworden. Die Frage, warum?
Ja, eben, weil es ausverkauft ist. Es gibt ja das Grundrauschen in Gotteron oder in Fribourg, wenn sie spielen. Und das ist bis jetzt so gewesen. In den ersten 25 Minuten hat es aber noch kein Goal gegeben. Es steht immer noch 0-0 unentschieden. Aber natürlich geht immer etwas. Zum Beispiel der neu reingeholte Lauri Bayouniemi von Lausanne. Der ist nach 8 Minuten verletzt ausgeschieden und ist dann nicht mehr gekommen. Er hat irgendetwas ins Auge bekommen. Ob es ein Böck oder ein Stock war, weiss ich nicht. Und jetzt sind Leute aus der vierten Linie, die ihn dort ersetzen und das eigentlich recht gut machen. Was man kann sagen, grundsätzlich ist Gotteron in der ersten Hälfte vom ersten Drittel viel besser gewesen und seitdem hat sich das ein bisschen ausgeglichen und darum logisch das Resultat hier 0-0.
Der Adi Vicky. Dann schauen wir noch schnell in die Liga-Qualifikation. Die ist auch losgegangen. Da stehen wir schon tief im zweiten Drittel drin. Und es ist eigentlich auch da lang 0-0 unentschieden gestanden bis in die 29. Minute. Dann ist die erste Überraschung von dem Match gekommen. Der Aussenseite, der EAC Fischb, ist nämlich 1-0 in Führung gegangen. Der Rocco Pezzullo hat sehenswert rausgespielt getroffen. Und so steht es auch immer noch 1-0 für den Gast in Aschua für den EAC Fischb. Dann wird noch Fußball gespielt in der Super League. Zwei Matches sind am Laufen. Servetz gegen IB, das ist der Spitzenkampf am heutigen Abend. Da stehen wir in der 36. Minute. Steht immer noch 0-0, ebenfalls noch 0-0 zwischen Iverdon und Lugano. Der Match ist eine Woche, eine Minute jünger. Da ist erst 35 Minuten gespielt. Mehr Sport dann nach den 10 Nachrichten. So viel vom Sport für den Moment.
SRF 1. Der Nachtclub. Mit dem Ralf Wicki.
Einen schönen und einen guten Abend. Herzlich willkommen hier in diesem Nachtclub. Heute mit einem Thema, das ein bisschen erinnert, vielleicht wie an eine innere Schublade. Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir die letzte Schublade aufgemacht haben. Ich weiss nicht, wie es innen geht, aber vollgestopft mit Sachen, die mal wichtig sind. Oder zumindest mit solchen Sachen, die wir gedacht haben, sie seien wichtig. Aber heute Abend geht es nicht ums Sammeln, sondern ums Entsammeln. Genau, Sie haben richtig gehört. Ich habe den Begriff auch nicht gekannt, bis vor kurzem. Also, wir reden nicht von Sammeln, sondern Entsammeln, Sachen loslassen, Platz machen, Luft holen. Und das eben nicht irgendwo, sondern in einem Museum. Genau. Dort, wo ja normalerweise alles so wahnsinnig schön aufbewahrt, gelistet, etikettiert und in Klimavitrinen konserviert wird, dort ist jetzt in Horgen im Museum sonst aussortiert worden. Und zwar mit Herz, Hirn und ganz viel Geschichte und Engagement. Und ich habe heute einen Gast eingeladen. Das ist Angela Gubb. Sie ist Sammlungskuratorin, Konservatorin, Restauratorin und eben die kreative Kraft hinter der Ausstellung aussortiert in Horgen. Mit ihr rede ich heute Abend über Fragen, die ins Museum passen natürlich, aber eben auch mit deinem Leben. Was darf weg, was muss bleiben? Wie entscheidet man, was wertvoll ist und was nicht mehr? Wie trennt man sich von Sachen, ohne ihre Geschichte eben zu verlieren? Und warum ist es so schwierig, dass man loslassen kann, egal ob im Museum oder im eigenen Keller? Vielleicht spüren Sie sich gerade so ein bisschen in einer eigenen Vitrine oder in einer Schachtel mit alten Postkarten vergilbt oder in einer Schachtel mit alten Konzertbillets, den ersten Babysträhnen, Sachen halt mit Seele. Also, machen Sie sich's gemütlich, vielleicht mit einem Gläschen in der Hand, mit einem Vorsatz, morgen mindestens eine Schublade aufzutun, die schon lange zu ist, oder wenigstens heute Abend nichts mehr einzukaufen bei Ricardo. Das ist der Nachtclub mit meinem Gast, der Angela Gubb.
Some much the record could be dropping me. Press be asking, do I care for sodomy? I don't know, yeah, probably. I'll be looking for serial monogamy, not some bird that looks like Billy Connolly. But for now, I'm down with ornithology. Grab your binoculars, come follow me. I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, like a brick, yeah.
The grapevine. I must admit, I had a great time. There are words for people like me, but I don't think there's very many. I've gained the world and lost my soul. I'm getting old. All the people that I know have gained the world and lost their soul. There's no persuasion that I'm into that makes some sense of what we've been.
Sind das gewesen? Sie kennen doch das Grundprinzip, oder? Warum kann man nicht einfach alles behalten? Und vielleicht fragen Sie sich nie, aber ich habe das mir nie gefragt, warum muss eigentlich auch ein Museum loslassen? Manchmal geht es nicht einfach nur darum, was wir haben, sondern es geht auch darum, was uns hat. Also, Sachen haben so eine Art, dass sie an uns kleben bleiben. Und zwar nicht nur physisch, sondern eben auch emotional. Und manchmal ist es eben Zeit, diese Sachen loszuwerden. Aber wann ist es Zeit und wie entscheidet man überhaupt, was bleibt und was muss gehen? Und heute Abend möchte ich über das reden. Sie sammeln in einem Museum. Ganz konkret ist das Sust-Museum in Horgen. Und dort ist jetzt eine Ausstellung zu Ende gegangen. Die hat aussortiert geheissen. Und dort sind eben Gegenstände tatsächlich ausgestellt worden, wo das Publikum, also Sie und ich, können sich bewerben, für sie dann am Schluss vielleicht überzukommen, mit der Bedingung, nicht weiter zu verkaufen. Also, da gibt's ganz viele Regeln drum und über das werde ich heute reden, und zwar mit meinem Gast, mit der Angela Kupp. Sie ist Sammlungskuratorin, Konservatorin, Restauratorin und ich habe es gesagt, eigentlich ein bisschen die kreative Kraft hinter der Ausstellung aussortiert. Angela, wir haben das Du abgemacht, ich freue mich wahnsinnig, bist da. Herzlichen Dank und fühle dich hier willkommen im Nachtclub.
Danke vielmals. Freue mich auch.
Angela, die Ausstellung ist jetzt zu Ende gegangen, gell?
Genau. Also, wir haben das Objekt insofern jetzt verteilt. Aber die Finissage, die findet dann am 13. April statt.
Wo man dann auch die Objekte
holen kann. Wo man die Objekte kann holen kann, genau.
Okay, ja. Bist froh, du hast ja die Ausstellung so ein bisschen mitverantwortet.
Genau, also ich freue mich natürlich sehr. Ich kann es auch kaum erwarten, jetzt den 13. April. Es hat auch da sehr viel Vorbereitung bedarf. Und es war eine intensive Zeit gewesen. Also dem her, es war ein sehr spannendes Projekt gewesen, eines, das auch sehr viel Vorbereitung gebraucht hat. Und ich denke, wir freuen uns jetzt alle, auch das ganze Team, das involviert war, dass es zu einem guten Ende kommt.
Ist denn du selber jetzt Hand aufs Herz, auch privat, etwas, von dem du dich einfach nicht kannst trennen? Aber eigentlich setzt so wie es jetzt im Museum siehst.
Ich glaube, jeder hat so die emotionalen Sachen, die nicht wirklich einen Zweck erfüllen oder der einzige Zweck eigentlich das Emotionale ist, der damit verbunden ist. So ganz generell materielle Sachen loszulassen, habe ich eigentlich nicht gross Mühe. Ist auch etwas, was ich auch ein bisschen gelernt habe, ganz generell. Aber ich glaube, so die emotionalen Verbindungen mit den Objekten, die hat jeder daheim.
Ja, ich habe eine grosse Schublade für das, die hat etwa 4 Zimmer. Kann sein, eben, dass es Sachen gibt oder Objekte gibt, die eine grössere Macht über uns haben als wir über sie?
Ich denke, es kann schon auch zu einer Belastung werden. Ich glaube, das definitiv. Es braucht Raum, es braucht Platz. Man macht sich Sorgen um Gedanken um Sachen. Von dem her denke ich, es kann schon auch ein wirklich übermannen, wenn man so viele Sachen sich umgeben ist von sehr vielen Gegenständen.
Ja, und du hast jetzt irgendwie so ein bisschen die Wahl gehabt oder Qual von der Wahl. Dir haben wie viel? 2000 Gegenstände insgesamt ausgestellt, oder?
Genau, also es sind etwa 1000 Objekte, die wir im Haus haben und dann nochmal etwa 1000 Bücher. Also wir kommen am Schluss ungefähr auf 2000 Objekte. Genau.
Es nimmt mich einfach wunder, was ist denn die Idee gewesen dahinter? Hinter dieser Ausstellung aussortiert. Ich weiss, das ist jetzt so ein globaler Trend, ein bisschen, dass man das nicht jetzt einfach nur in der Schweiz macht, sondern die Ausstellung hat es, glaube ich, auch schon im Ausland gegeben, wo man Gegenstände, die ein Museum angesammelt hat, wieder weggeht.
Also ganz generell sieht man einfach heute, dass ein Teil von der Museumspflege auch das Aussortieren ist. Man hat in den letzten Jahren, also bei uns im Museum sind das 70 Jahre gesammelt und mal mit weniger, mal mit mehr Konzept. Und heute sieht man einfach, wenn man einen neuen Eingang hat in ein Museum, dann ist man sehr, man stellt sehr viele Fragen, man nimmt sehr viel auf, man hat ein Konzept, das dahinter steht. Und ich glaube, es ist einfach auch gut, wenn man die Objekte, die man im Haus hat, mit dem gleichen Konzept hinterfragt, ob die am richtigen Ort sind bei uns. Das kann sein, dass es vielleicht in einem anderen Museum besser aufgehoben ist. Es kann aber eben auch sein, dass sie im Privatbesitz wieder besser aufgehoben ist. Und es ist ganz generell gibt's eigentlich, ja, Fragen, die man sich heutzutage stellt, die andere Museen schon sich gestellt haben, die auch in der Schweiz ein Museum sich schon gestellt hat. Das ist das Küchlihaus im Emmental. Und auch von ihnen haben wir sehr viel können lernen jetzt für das Projekt, das wir da gestartet haben.
Zum Beispiel?
Sie haben ein ähnliches Projekt eigentlich vorher schon gehabt. Also sie haben das öffentliche Entsammeln eigentlich zu ihrem Thema gemacht. Und ich glaube, das haben wir, wo wir uns mit dem Thema anfangen befassen, am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also wir haben gewusst, es wird ein Thema werden. Wir haben gewusst, wir möchten auch in dieser Sammlung Arbeit investieren. Und ich glaube, mit dem Austausch von anderen Museen und gerade mit dem Austausch mit dem Küchlihaus haben wir gesehen, wie es möglich ist. Und dass es auch ein Thema ist, gut kann und eigentlich auch soll mit der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ich meine, die Objekte, die wir im Museum haben, sind schlussendlich vieles Schenkungen. Es sind teils Ankäufe, aber vieles sind Schenkungen aus der Bevölkerung. Und darum ist es auch schön, wenn wir im Moment, wo wir anfangen aussortieren, die Bevölkerung wieder mit einbeziehen.
Ich habe das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, Angela, und ich kann Stunden zuhören, das ist sehr ein liebevoller Umgang mit diesen Gegenständen und mit diesen Objekten. Baut man da eine Nähe auf? Ich meine, 1000 oder 1000 Bücher, 1000 Gegenstände, da kann man ja nicht so wirklich nöch werden. Aber so, wenn ich dich höre, das kommt mir vor, wie wenn ein Tier in ein Tierheim kommt und du schaust mir für ein neues gutes Plätzchen.
Ich glaube, eine gewisse Nähe baut man schon auf. Also man hat sicher auch unter den Objekten seine Favoriten. Also bei mir, weil ich aus der Restaurierung der Möbel komme, liegen mir ganz klar die Möbel am Herzen. Ich glaube es schon, dass man da so ein bisschen... Ja, es ist halt ein Projekt, das einen auch lange begleitet hat. Und jetzt, gerade wo es zu einem Ende kommt, und heute beispielsweise ist das erste Objekt wirklich auch abgeholt worden. Es ist das erste Objekt aus unseren Türen. Man hat Reaktionen gesehen. Und ich glaube, da merkt man jetzt schon, dass auch Emotionen von unserer Seite dran hängen.
Ja, okay. Wie viel Platz habt ihr zum Gegenstand können behalten? Ich meine, im Museum hat es ja eine gewisse Anzahl Räume, wo man etwas ausstellen kann, aber ganz viel lagert. Ja, wie viel Platz hat jetzt das Museum sonst in Horgen?
Also, wir haben im Moment 3 Deporäume. Das eine ist eigentlich unser Hauptdepot. Das ist ein alter Luftschutzkeller, also ein altes Militärspital. Das sind 2 Stockwerke, die wir dort haben. Okay. Und dann haben wir aber noch 2 Aussendepots. Aber das Ziel ist dann eben auch am Schluss, alle unsere Objekte an einem Ort können zu lagern.
Wie habt ihr jetzt entschieden, was soll aussortiert werden, oder? du?
Es ist eigentlich ein sehr mehrstufiger Prozess. Also angefangen hat es mit, dass wir uns ganze Kriterien, also ganze Objektgruppen vorgenommen haben. Also der erste Schritt ist eigentlich gewesen, zu schauen, was haben wir überhaupt. Also wenn man jetzt Beispiel nimmt,
Möbel zum Beispiel.
Genau, Möbel oder Spinnrädchen, dass man ja mal schaut, wie viele Spinnrädchen haben wir. Und dann ist eigentlich die erste Aufgabe gewesen, wirklich schauen, wie viele haben wir. Wir haben die fotografiert. Die meisten haben dann Objektnummern, aber auch nicht alle. Und dann haben wir die Nummern aufgeschrieben. Das ist auch eine Teamarbeit gewesen mit unserem freiwilligen Team. Und nachher ist man eigentlich von dort aus weitergegangen. Man hat angefangen zu recherchieren, was wissen wir über die Objekte.
Das ist woher, dass es kommt.
Genau, woher kommen die Objekte? Wie sind die zu uns gekommen? Wer hat uns die geschenkt? Wieso haben wir die überhaupt? Das war dann so ein bisschen der zweite Schritt gewesen. Und dann hat man auch schon gesehen, dass ein Teil der Objekte einen grossen Bezug haben zu Horgen. Das ist unser Sammlungsschwerpunkt. Aber es hat auch Objekte, die keinen Bezug haben zu Horgen.
Die dann aussortiert worden sind.
Genau. Quasi. In dem Fall jetzt bei den Spinnrädchen haben wir auch noch andere Fachpersonen mit einbezogen, die auch nochmal drauf geschaut haben, die auch haben können uns sagen, im Hinblick darauf ist ein Objekt komplett oder fehlen Elemente dazu. Es ist ja auch nicht gesagt, dass wir alle Objekte, die wir haben, im besten Zustand ist, wenn die schon zu uns kommen. Und das sind einfach alles so Sachen, die mit eingeflossen sind.
Wie sind wir zu Informationen gekommen? Zum Beispiel von einem alten Schrank?
Wenn wir Glück gehabt haben, haben eigentlich alle Objekte im Museum haben eine objektspezifische Nummer. Die Nummer hat man damals vergeben, wo man das Objekt geschenkt bekommen hat. Okay. Und mit dieser Nummer verbunden hat man im Idealfall den Schenker, woher das Objekt kommt und vielleicht auch noch etwas zu der Geschichte vom Objekt. Und mit dieser Nummer wiederum, die wir aus diesen Objekten abgelesen haben, sind wir dann bei uns in die Archivalien gegangen. Also sind Handschriften angefangen, hat man mit wirklich Karteikarten von der Schreibmaschine geschrieben. Später sind dann handschriftliche Bücher dazugekommen. Später hat man dann angefangen, Sachen auch digital zu erfassen. Und wir sind eigentlich dann diesen Nummern angegangen und haben in unseren Unterlagen geschaut, was wissen wir darüber.
Ich habe immer gedacht, mit der Kunst, wer mit der Kunst arbeitet, sei in einem musischen Beruf. Und jetzt habe ich das Gefühl, du seist Verwalterin. Ich das so höre.
Es sind sehr viele Daten hinterlegt, ja, in den Objekten.
Und was ja auch gut ist.
Genau, das ist ja das, was ausmacht für uns.
Und spannend ist für Geschichte. Wer hat denn jetzt entschieden, welche Gegenstände rauskommen? Jetzt wissen wir mal, was hätte können rausgehen können. Aber hat das jemand allein entschieden? Oder wie ist das nicht entschieden worden?
Das ist immer eine Gruppenentscheidung. Also die erste Entscheidung ist über mich und Franziska Pfenninger, das ist Kuratorin bei uns im Haus gelaufen. Wir haben wie die Vorauswahl getroffen.
So ein Vier-Augen-Prinzip?
Im Anfang war es ein Vier-Augen-Prinzip. Genau dann ist die Gruppe ein bisschen grösser geworden. Dann ist sie die Museumsleitung. Das ist bei uns der Stiftungsratpräsident und seine Stellvertretung. Da haben wir nochmal zwei Leute, nochmal vier Augen mehr mitgeschaut. Dann sind es schon acht gewesen. Sie haben mit uns das angeschaut und haben uns zugestimmt oder nicht zugestimmt. Es ist eine Diskussion entstanden. Und nachdem wir dann wieder auf einen Konsens gekommen sind, ist die Liste dann bei uns noch ein Stiftungsrat. Das ist nochmal ein Gremium, wo ebenfalls alle auf die Liste geschaut haben und auch alle von ihnen haben müssen zustimmen, bevor ein Objekt ist gegangen.
Hat es auch politische Debatten gehabt, zum Beispiel um Gegenstände, die aussortiert sollen werden?
Ich muss sagen, eigentlich nicht. Also es sind eher sehr konstruktive Inputs gekommen, dass man dann gerade können sagen, ja, wenn ein Objekt vielleicht eben zu uns nicht gehört hat, sind Inputs gekommen, ja, aber vielleicht hätte das Museum Interesse. Also so sind Sachen gekommen, aber es sind politisch ist eigentlich ja nicht gefochten worden bei uns.
Ja, ja. Ich möchte nachher auch ein bisschen reden ums Dilemma vielleicht zwischen, du hast jetzt vorher ein Spinnrädchen erwähnt oder viel Heugabeln und einem unbekannten Schatz, der eben im Archiv verstaubt. Aber vielleicht noch so eine Frage jetzt, macht eigentlich das Loslassen von einem Gegenstand, du hast gesagt, komm, wir haben eine emotionale Bindung, auch du, macht das leichter, wenn man sich den neuen Besitzer vorstellen kann?
Definitiv. Ich glaube, durch das, dass man sieht, wie die Freude ist und das Objekt auch wieder einen Nutzen bekommt, jetzt im Fall von Möbel, macht es eindeutig, es ist wie nochmal so ein bisschen das Highlight als Ende jetzt von dem Projekt, das wir gemacht haben.
Ja. Hat es einmal einen Gegenstand gegeben, den du losgelassen hast, dass dir dann plötzlich gefällt hat?
Nein, ich glaube es nicht, nein.
Du bist rational. So bist du erzogen worden, hast du vorher gesagt. Du weißt auch, wie es geht. Gut, okay, ich freue mich auf den nächsten Block mit dir. Es geht, wie gesagt, um das Dilemma.
Oh,
unbekannter Schatz.
Please believe me.
Etwas Bekanntes.
Do you no harm.
Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wenn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Wenn man sich von etwas trennt, bedeutet das ja nicht einfach automatisch, dass es wertlos ist. Vielleicht ist es einfach nur noch jemand anders besser aufgehoben. Der Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann. Und vielleicht gilt das ja jetzt eben auch für Objekte oder für Sachen. Vielleicht gibt es beim Entsammeln nicht einfach nur ein Wegrühren, sondern eben ein Weitergeben. Und heute Abend reden wir über das zusammen mit meinem Gast, der Angela Gupp. Sie ist Kuratorin, Sammlungskuratorin, Konservatorin, Restauratorin und hat im Sustmuseum in Horgen die Ausstellung aussortiert, organisiert, respektive eben, ist der kreative Kopf dahinter. Mich nimmt das Wunder, Angela, hat sich das Museum irgendwann einmal geirrt und später bereut, dass es etwas entsammelt hat?
In unserer Vergangenheit jetzt nicht, nein. Aber Fehler machen kann man nie ausschliessen. Wir schauen einfach, dass wir mit all unseren zur Verfügung stehenden Mitteln recherchieren und möglichst viel über die Objekte herausfinden. Und auch darum haben wir im Projekt die erste Phase gehabt, auch das war inspiriert vom Küchlihaus, eine Veto-Phase. Das war eine zweimonatige Phase, die uns auch die Bevölkerung noch Informationen zu den Objekten mitteilen konnte. Weil wir haben auch gewusst, dass es kann sein, dass es Objekte gibt, die eben keine Nummern haben. Und ohne Nummern wissen wir nicht, woher sie kommen.
Und hat da die Leute mitgemacht?
Wir müssen sagen, es hat zwei Feedbacks gegeben aus der Bevölkerung, aber wir haben auch gemerkt, dass es mit gezielten Rundgängen mit Leuten, die grosses Wissen haben, zu hoch, also mit dem Ortsbildarchivar und mit dem ehemaligen Kurator, dann auch nochmal Informationen zu Objekten rausgekommen sind, die wir vorher nicht gewusst haben. Aber aus der Bevölkerung sind zwei Hinweise gekommen, ja.
Es ist eigentlich ein bisschen mager, oder?
ist eigentlich ein bisschen mager, ja, aber es ist auch eine Sammlung, die 70 Jahre lang entstanden ist. Und ich denke, nicht viele wissen noch wirklich, woher die Objekte sind, wenn sie nicht zufällig gerade in dieser Zeit schon in Horgen gewesen sind.
Könnte in der Kiste von der Vergangenheit auch noch irgendein so ein Verschuldungsmeisterwerk quasi lagern oder
Verschuldungsmeisterwerk wahrscheinlich erwarte ich jetzt nicht in dem Sinn, aber was wir schon sagen müssen, wir sind jetzt die Generation im Museum, die das Glück haben, die die Schätze noch finden können, die wirklich Schachteln aufmachen, die schon Jahre nicht mehr aufgemacht worden sind und wo wir noch Entdeckungen machen können. Wir sind die, die jetzt am Aufräumen sind und am Aussortieren sind. Generationen von Kuratorinnen und Kuratoren, die nach uns kommen, haben das Glückserlebnis dann nicht mehr. Also das ist schon auch, es macht die Arbeit im Depot sehr spannend.
Könnte ich sagen, dass du eben Mitte 30 bist, darf ich das so erwähnen? Mhm. Was unterscheidet dich zu einer Kuratorin, die etwa 20, 25 Jahre älter ist? Also eine Generation älter ist, würde ich das anders entscheiden als du?
Würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, es ist generell jetzt etwas, wo man merkt, es ist wichtig, es gehört zur Arbeit in einer Sammlung. Und ich glaube, das hat... Ja, ich glaube, da hat Erfahrung auch ein grosser Pluspunkt sein. Also da denke ich, da würden wir uns wahrscheinlich gleich entscheiden.
Okay. Hast du mal einen Gegenstand gefunden beim Entsammeln, der besonders war? Oder vielleicht auch ein bisschen schräg oder komisch?
Ich glaub,
ein anbindbares WC, wo man ums Vögel anbinden kann. Ich habe da mal so eins bekommen. Beim Pilgern, das hat es gegeben im Mittelalter tatsächlich, oder, dass man ein WC mitnehmen konnte. Ich habe das einen unglaublichen Gegenstand gefunden. Hat es mal irgendeinen Gegenstand gegeben, den du beim Entsammeln entdeckt hast? Persönlich?
Also es gibt immer wieder mal Sachen, wo man, kleine Sachen, wo man gar nicht weiss, wo, was man braucht. Also es sind zum Teil Küchengegenstände, die so einen spezifischen Nutzen haben. Apropos WC, wir haben aktuell auch im Projekt einen WC-Stuhl. Also auch da haben wir etwas anzubieten in unserer Sammlung. Ich glaube, es gibt immer mal wieder so Momente, wo man auch vielleicht erst auf den zweiten Blick sieht, um was man da eigentlich in der Hand hat.
Ja. Euch ist ja wichtig, dass sich Leute bewerben für die Gegenstände, die Freude haben dran. Und das nachher nicht weiterverkaufen. Wie tun wir das überprüfen?
Das können wir nicht überprüfen. Also, wir haben einfach jeden Gegenstand, der bei uns Haus verlässt, wird, also, wir haben ein Formular vorbereitet und jede Person unterschreibt das Formular. Ja. Und da appellieren wir eigentlich einfach an die Ehrlichkeit von den Leuten, von den neuen Besitzerinnen und Besitzer, weil kontrollieren können wir es nicht.
Ja. Und das ist so, dass ihr ja auch Schenkungen überkommt. Mhm. Und darum dürfen sie es auch nicht weiterverkaufen. Die könnten sie ja theoretisch auch verkaufen.
Ja, also mit der generell ein Prozess, wo wir nachdem wir entschieden haben, was jetzt ins Projekt kommt, was wir aussortieren, haben wir auch versucht, alle ursprünglichen Schenkerinnen und Schenker zu informieren. Also wir haben grosse Recherchen gemacht und versucht herauszufinden, wo die Personen heute leben, ob sie vielleicht nachgekommen haben. Und auch die zuerst ihnen zuerst die Chance geben, das Objekt zurückzubekommen. Weil das ist uns wichtig gewesen. Weil eben, wir sind ein Museum, wir geniessen ein grosses Vertrauen, wir möchten auch gar keinen Vertrauensbruch begehen. Also eigentlich ist immer, als erster Punkt ist gewesen, dass unsere Schenkerinnen und Schenker die Gelegenheit haben, uns entweder vielleicht noch etwas darüber zu erzählen oder das Objekt zuerst zurückzunehmen. Und erst dann haben wir das Objekt ins Projekt hineingenommen.
Ja. Also, ich finde es grossartig, das mit dem Schenken, Verschenken und nachher nicht überprüfen müssen, das würde einfach wahrscheinlich viel zu viel Arbeit geben. Es entscheidet nie jemand allein bei euch, wer so ein Gegenstand oder wenn ein Gegenstand rausgeht, da wird wirklich sehr viel Acht geben. Wenn das Museum jetzt einmal selber müsste entsammelt werden, Angela, welche drei Gegenstände müssten bleiben?
Ich glaube jetzt in Horgen sind es Gegenstände, die mit den einzelnen, also, ich glaube, Horgen ist bekannt für die Zeitengeschichte. Das heisst sicher ein Gegenstand, der das abbildet.
Spannend.
Das ist sicher etwas. Denn in der Archäologie gibt es auch einen Typus, der nach Horgen benannt ist. Also, ich denke, das ist sicher ein Thema, das aufgegriffen oder irgendwie können dargestellt werden. Wenn man jetzt möchte Horgen in drei Gegenständen zusammenfassen, das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Und das dritte wäre wahrscheinlich etwas aus dem Transportweg, wie sonst, wo wir ein Museum drin haben, ist es ein Zollumschlagplatz gewesen. Also ich denke, das wäre wahrscheinlich der dritte Gegenstand.
Ich bin fasziniert, was du alles weißt, Angela. Und mich mag man gar nicht vorstellen, was wäre, wenn das Museum jetzt in 100 Jahren wieder müsste zurücksammeln, was es jetzt entsammelt hat. Gibt es einen Gegenstand, den du dir vorstellen könntest?
Ich glaube es nicht, aber ausschliessen kann man es nie.
Ja.
Das ist ja so.
Sehr diplomatisch gesagt. Auch für die Gegenstände, für Kunstobjekte. Angela, ich habe dich auch gebeten, wie alle meine Gäste immer, Musik mitzunehmen. Du hast einen Künstler mitgenommen, den ich noch nie gehört habe. Bongetsiwe Mabandla. Etwas Afrikanisches. Warum das Lied?
Genau, der Künstler ist aus Südafrika und ich hatte das Glück, im 2019 und gerade vor Corona einen Traum mir zu erfüllen und drei Länder in Afrika zu bereisen. Und der, kurz darauf, als ich zurückgekommen bin, hatte ich auch wiederum das Glück, ein Konzert zu gehen von Bongetsiwe Mabandla. Und es verbindet mich einfach mit dieser Zeit und es begleitet mich eigentlich durch meinen Alltag.
Kannst du den Namen noch einmal aussprechen, richtig?
Ich hoffe, ich sage es richtig. Vom Bongetsiwe Mabandla.
I never, 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 coming from my baby's eyes. See that loving in my baby's eyes. Loving from my baby's eyes. Look up, baby, now you know damn well. Love you better than another man can tell. Love you, baby, now you know I do. Anything in the world for you to have a loving from my baby's eyes. See loving in my baby's eyes. See loving in my baby's eyes. Loving from my baby's eyes. Late at night when I take my rest. Oh, I hold your pictures to my breast. Love you, baby, now you know I do. Anything in the world for you to have a loving from my baby's eyes. See loving in my baby's eyes. I'm loving from my baby's eyes. Loving from my baby's eyes. Love you, baby. Love you, baby. Mama, now you know I do. Love you, baby. Love you, baby. Do anything for you.
Schöner Song. Und heute Abend mein Gast bis um 11 Uhr ist Angela Kupp. Sie ist Sammlungskuratorin, Restauratorin, Konservatorin. Also sie hat zu tun mit alten Gegenständen. Und dort im Museum Sust, wo sie auch arbeitet, in Horgen, hat es eine Ausstellung gegeben, die heisst Aussortiert. Und darum habe ich gesagt, heute Abend sehen wir zwischen Archiv ausmisten und natürlich auch ein bisschen aufschnaufen, wenn ausgemistet ist, das tut gut. Wir sind aber auch in diesen Geschichten aus dem Depot über Objekte mit Vergangenheit und vielleicht eben auch der Erkenntnis, dass manchmal weniger mehr ist. Angela, vor der 10-Nachricht, nach der 10-Nachricht übrigens, Sie, die zuhören, Sie haben die Möglichkeit, meinem Gast Fragen zu stellen. Sie können mailen via srf1.ch, Kontakt ins Studio oder anrufen nach der 10 auf 0848 440 222. Angela, mich nimmt das Wunder, gibt es eigentlich Gegenstände oder Gegenstände, die man nie entsammeln sollte, weil sie so etwas wie eine Seele haben? Ich denke zum Beispiel an ein Tagebuch.
Ich denke, es gibt sicher heikle Gegenstände, die sehr, sehr persönlich sind. Meistens hat es dann ja sehr einen triftigen Grund, wieso das im Museum gelandet ist, gerade wenn es etwas sehr Persönliches ist, wieso das nicht noch weiter im Familienbesitz ist. Und ich denke, das sind, wären sicher Gegenstände, die man nicht einfach auch nicht würde in die Öffentlichkeit zurückgeben. Ich glaube, das wären jetzt Gegenstände, wo man vielleicht würde sagen, es hat vielleicht, wenn es jetzt mit Horgen nichts zu tun hat, hat es vielleicht ein anderes Museum, wo es besser reinpasst oder in dem Fall ist es sogar eine Archivalie, das heisst, es wäre etwas, das in ein Archiv würde gehören.
Kann ein Museum eigentlich mal fertig gesammelt haben? Oder ist das so etwas, das unendlich ist?
Ja. Ich denke, es ist eigentlich etwas, das unendlich ist. Also wir haben auch in dem Projekt, das wir jetzt haben, eine Wandtafel aufgestellt und die Leute gefragt, was repräsentiert dann die heutige Zeit? Weil ich glaube, in einem Museum denkt man schnell mal an die Vergangenheit, aber eigentlich kann man auch Gegenstände aus der Gegenwart sammeln.
Ja. Ich bin gespannt, du hast noch Musik mitgenommen vor der 10, wenn wir das noch anhören. The 1975, das ist eine Band, die ich noch nie gehört habe davon. Du hast mitgenommen I'm in love with you und auch dieser Song hat garantiert eine kleine Geschichte dahinter.
Genau, diesen Song habe ich kennengelernt durch meinen jetzigen Mann und ich habe gedacht, da wir in 2 Tagen unseren Hochzeittag feiern, wäre das eigentlich eine kleine, schöne Hommage an ihn.
Ich hoffe, er gehört. Hat er einen Namen, wenn wir ihn sagen?
Der Alex.
Alex und Angela, alles Gute euch.
Heartbeat is coming Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare.
Einen Stern können zu gebären. Hat Friedrich Nietzsche gesagt, entsammeln ist also nicht einfach nur aufräumen, sondern ein kreativer Prozess. Noch 10 Nachrichten mehr davon.
Die Nachrichten von SRF um 10 mit Patrick Walter. Der Fall Le Pen bewegt Frankreich. Ein Urteil darüber, ob sie allenfalls doch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen antreten darf, soll noch rechtzeitig gefällt werden. Und Waffenexporte bewegen die Schweizer Politik. Die zuständige Kommission des Ständerats will es einfacher machen, Kriegsmaterial an andere Länder zu verkaufen. Ein erster Blick aufs Wetter von morgen. Im Norden ziemlich sonnig, mit mäßiger Brise. Im Süden wird es wechselnd bewölkt. Wir beginnen in Frankreich. Die Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen darf seit gestern nicht mehr für politische Ämter kandidieren, nach einer Verurteilung wegen Veruntreuung. Ob es dabei bleibt, will das zuständige Berufungsgericht nun möglichst rasch entscheiden, noch vor den nächsten Präsidentschaftswahlen. Aus Paris berichtet Kai Rienecker von der ARD.
Das zuständige Berufungsgericht in Paris hat den Eingang von mehreren Revisionsanträgen zum Urteil gegen Marine Le Pen bestätigt. Der Fall werde in einer Frist geprüft, die es möglich machen sollte, eine Entscheidung schon im Sommer nächsten Jahres zu fällen, so das Berufungsgericht. Das würde bedeuten, dass das Urteil in diesem zweiten Prozess gegen Le Pen etwa ein halbes Jahr vor der geplanten nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich bekannt wäre. Die Wahl findet regulär im Frühjahr 2027 statt. Bislang sieht es so aus, als wolle der französische Präsident Macron sein Mandat auf jeden Fall bis dahin fortführen, obwohl seine Parteienformation keine eigene Mehrheit im Parlament besitzt. Macron kann auch nicht wiedergewählt werden. Voraussetzung dafür, dass seine politische Gegnerin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2027 doch noch antreten kann, wäre, dass das Berufungsgericht anders entscheidet als die Richter in erster Instanz. Die rechtspopulistische Politikerin ist am Montag verurteilt worden, weil sie Gelder des Europäischen Parlaments für eigene Partei